Guten Abend, hier ist das Penta-Radio, die monatliche Sendung des Chaos Computer Clubs Dresden. Und heute sind dabei
Simon, der Onki,
die nochmal was sagen müssen beide, weil ich nämlich den Regler noch nicht hochgezogen hatte.
Guten Abend, hier ist der Simon.
Hallo, hier ist der Onki.
Und hier ist der Textfile.
Aber wie ich sehe, sind wir heute nicht alle aus Dresden.
Nein, es gibt auch einmal auswärtigen Besuch aus Chemnitz.
Und einmal
aus Freiberg.
Und einmal aus Plauen.
Gut, die Dresdner Flagge wird weiter hochgehalten.
So, vielleicht sollten wir irgendwann nicht mehr sagen Chaos Computer Club Dresden, sondern alle anderen auch. Ja, Thema heute ist Tor. Das hat nichts mit Fußball zu tun. Einige wissen das auch schon. Aber wir reden von komischen Zwiebeln und anderen Dingen. Und ja, dafür haben wir uns einiges einfallen lassen. Aber vorher würde ich sagen, erstmal Musik. Wieder zurück.
So. Ja, was ist Tor? Das ist die große Frage und deswegen haben wir uns heute zusammengesetzt, um euch das zu erklären. Ja, was ist denn Tor, Simon?
Bei kurz zwischen, es geht ja nicht nur um Tor, es geht hauptsächlich um die neuen Onion-Services. Aber bevor wir davon reden, reden wir erstmal, was Tor überhaupt ist.
Exakt.
Also die Idee von Tor ist, dass normaler Internetverkehr ja sozusagen relativ einfach verfolgt werden kann, weil es gibt eine Startadresse, es gibt eine Zieladresse und wer von der Startadresse zur Zieladresse geht, will wohl mit der reden. Und wie wir wissen, wird das ja auch gerne von zum Beispiel Geheimdiensten überwacht. Und Tor ist also jetzt eine Idee, den Verkehr zu anonymisieren. Und zwar die, soweit wir wissen, sicherste Option.
Wir reden jetzt gerade vom Internet, ne? Also Start- und Zieladresse und da hauptsächlich von Webseiten oder geht da auch was anderes?
Also grundsätzlich ist Tor jetzt nicht spezifisch auf Webseiten limitiert, sondern man kann damit eigentlich alle Dienste machen, die man so online benutzen kann. Also zum Beispiel auch SSH oder FTP oder was man so will.
Ein anderer Name für Tor ist das Wort Deep Web oder Dark Web, was man vielleicht schon mal gehört hat. Sind aber eher mediengreifende Prozesse, die fälschlich benutzt werden. Also der Anwendungsfall für Tor ist weitaus mehr als einfach nur das dunkle Internet, sondern auch das freiheitsliebende Internet läuft darüber zum Beispiel.
Und es gibt auch richtig handfeste, wie soll man sagen, praktische, alltägliche Sachen, die man drüber machen kann. Also dass es nicht nur böse Leute, die dort sind, wie es immer rüberkommt, sondern sowohl Umgehen von Zensur als auch wirklich technische Gründe, warum man das nutzen sollte.
Okay, also jetzt die große Frage. Angenommen, mir gefällt das, was wir jetzt in den letzten Minuten gesagt haben. Wie fange ich an, Tor zu benutzen? So, vor allen Dingen von zu Hause aus.
Also das Einfachste ist, das Tor-Projekt, was hinter der ganzen Software steht, stellt einen eigenen Browser bereit, den man sich von der Webseite runterladen kann, startet und schon hat man Tor-kompatible Software.
Also genau wie ein Webbrowser, wie der Firefox.
Im Endeffekt basiert der Tor-Browser direkt auf Firefox, ist halt nur ein klein wenig angepasst, dass direkt das Netzwerk entsprechend genutzt wird.
Also brauche ich da auch keine Vorkenntnisse, das heißt, ich muss keine großen Handbücher lesen, sondern ich habe einen Webbrowser vor meiner Nase, schreibe eine Adresse rein und es läuft.
Den starte ich und benutzen. Fertig.
Im Hintergrund passiert natürlich dann deutlich mehr, wo die Details zu erklären echt lange dauern würde. Aber ein wichtiges Prinzip sollte man verstehen, denn es ist auch in dem Tor-Browser-Logo enthalten. Das ist die sogenannte Zwiebel. Und die Zwiebel steht für das Zwiebelschalenprinzip des Tor-Browsers. Das heißt, Netzwerktraffic wird schichtweise eingepackt und zwischen einzelnen Punkten im Tor-Netzwerk hin und her geschickt, sodass die einzelnen Punkte nur ihren Vorgänger und ihren Nachfolger kennen. Also quasi die Anonymität nur zwischen den einzelnen Relays.
Aber wenn die jemand abhört, dann weiß doch jeder, was da drüber geht.
Wenn man ein Relay abhört, weiß man quasi nur, wo der Verkehr hinkommt und wo er hin soll. Aber da es mehrere Relays benötigt, um halt von einer Startseite zu einer Endseite zu kommen, reicht es nicht, wenn man nur ein Relay abhört.
Aber dafür muss es zwischen den Relays verschlüsselt sein.
Die Zwiebel ist komplett verschlüsselt.
Okay.
Gut, was sind denn Gründe, Tor zu benutzen, außer dass man mal anonym surfen möchte? Also wer benutzt denn Tor und überhaupt?
Also die letzten, es ist natürlich schwierig, ein Netzwerk zu untersuchen, was auf Anonymität aus ist. Aber so ein bisschen kann man ja mit Leuten sprechen und sie fragen, ob sie das nutzen. Und da ist herausgekommen, dass ganz normale Menschen wie wir hier, wie ihr im Radio, das benutzen. Und das auch für ganz alltägliche Dinge. Also es ist die breite Masse.
Zum Beispiel, um Facebook zu besuchen?
Sogar auch das. Wenn ich nicht möchte, dass mein Arbeitgeber weiß, dass ich den ganzen Tag nur auf Facebook rumsurfe, kann ich auch Tor nutzen.
Also eine Anwendung von Tor ist es, Webfilter zu umgehen. Also sogar die von vielen Leuten, die ich kenne, meist benutzte Sache, weil der Arbeitgeber irgendeinen komischen Proxy eingerichtet hat, der bestimmte Sachen wie eben Facebook nicht durchlässt. Tor wirkt sich da irgendwie durch.
Eine ganz andere große Gruppe an Tor-Benutzern sind die Journalisten oder politische Aktivisten, die in ihren jeweiligen Heimatländern halt geblockt, verfolgt oder bedroht werden. Diese werden halt auch zusätzlich dadurch, dass das normale Menschen nutzen, noch geschützt und verschleiert. Also auch normale Menschen spielen eine große Rolle bei Tor.
Es ist halt schwierig, wenn nur Journalisten oder politisch Verfolgte das Netzwerk benutzen würden, dann würde ich sofort wissen, diese Person nutzt Tor, also ist sie politisch verfolgt, ich verfolge sie mal auch mit. Deswegen ist es extrem wichtig, dass halt auch die breite Bevölkerung das Netzwerk für sich nutzt.
Das ist auch völlig legal, muss man da immer wieder sagen. Also es gibt nichts, was das verbietet. Im Gegenteil, es gibt sogar Empfehlungen von BSI, das zu benutzen.
Zumindest hier in Deutschland. Ja. Also in anderen Regimen mag das anders aussehen.
Anderen Regimen, okay. Auch ein netter Nebeneffekt ist, dass halt Werbenetzwerke komplett ausgehebelt werden. Das heißt, persönlich gezielte Werbung und Tracking-Cookies und dieser ganze Kleber, der im Internet verfolgt, der wird halt dadurch aussortiert.
Oder Internetprovider, die anfangen, in die Verbindungen einzugreifen, um einen nochmal extra Werbung unterzujubeln. Oder die meine Surfdaten verkaufen, was auch nicht so wenige sind.
Oder die meine Namensauflösung der Internetseiten zensieren und einschränken. Kann man damit auch schön umgehen.
Ja. Also Tor klingt praktisch.
Praktisch, kostenlos und erhält die Anonymität im Internet. Wo kommt Tor eigentlich her? Wer hat Tor erfunden?
Nicht die Schweizer.
Nein.
Also die jetzt existente Tor-Basis wurde in Washington geschrieben, am sogenannten Naval Research Lab. Das klingt wie eine Organisation der US-Regierung. Das ist es auch. Es handelt sich dabei um ein Forschungsinstitut der Navy, wie der Name schon nahelegt. Allerdings wurde der Code dann später in einem Open-Source-Projekt veröffentlicht, weswegen er jetzt für alle einsehbar und nachvollziehbar ist.
Und von welcher Zeit reden wir da jetzt in etwa?
Die Codebasis startet, soweit ich weiß, 2002 ungefähr.
Ja. Also ich habe mal gelesen, dass irgendwann Ende der 97, 98 der Dienst, dieser Nebeldienst, auf die Idee gekommen ist, Internet wird jetzt tatsächlich wichtig und wir müssen da was tun, weil diverse Dinge dort sind und wir müssen uns dort verstecken. Ich weiß nicht, ob das so ist, das was ich da mal gehört habe. Also so ungefähr seit 2002 ist das also jetzt im, wie soll man sagen, Gebrauch der Leute und hat sich seitdem bewährt, oder?
Soweit ja. Also es wird ja permanent weiterentwickelt, es werden permanent Probleme gefunden, diese behoben. Aber im Endeffekt, die Grundlagen sind gleich geblieben. Das vor uns erwähnte Zwiebelschalenprinzip ist von Anfang an dabei und wird jetzt nur immer weiter geguckt, was sind die Probleme, was können für Probleme sein und diese dann behoben.
Man kann auch schön die Brücke schlagen zu unserem letzten Thema, letzten Monat, wo wir über Electronic Warfare gesprochen haben. Sichere Kommunikation, signierte Kommunikation und nicht durch den Gegner beeinflusste Kommunikation sind halt auch Themen, die die amerikanische Navy durchaus interessiert haben und dadurch kam das ursprünglich aus deren Ecke.
Und es wird auch nach wie vor von diversen Diensten und Behörden benutzt. Also es ist vor ein paar Jahren mal in riesen Dateien mit Passwörtern rausgekommen von jede Menge Botschaftsangestellten in der ganzen Welt. Indien war da ganz weit vorn, wo jemand in Exit-Note betrieben hat und das dort mal mitgesnifft hat.
Was? Exit-Note? Was ist das?
Also wir haben ja vorhin erwähnt, dass es dieses Zwiebelschalenprinzip gibt und das hat im Endeffekt drei Stufen. Es gibt halt ein Relay, also das sind die Server, die mir helfen, anonymisiert zu kommunizieren. Ich verbinde mich halt über drei dieser Server. Und da gibt es den ersten, den sogenannten Guard, dann den Middle und als letztes den Exit. Und der Exit ist der Server, der wirklich die Verbindung dann aus dem Tor-Netzwerk in das normale öffentliche Internet überbringt.
Kleine Frage in den Raum. Weiß wer am meisten Server in diesem Netzwerk betreibt?
Also ich einen.
Aber die meisten, ungefähr 5000. Google.
Google, okay. Ja. Und mit welcher Absicht?
Ganz einfach, die wollen, dass, wahrscheinlich hatten sie die Server übrig, das war die eine Sache. Die andere Sache ist die, dass die natürlich wollen, dass Leute aus Ländern, wo Google zensiert ist, sinnvoll Google-Dienste nutzen können. Und die haben dann einfach mal binnen kurzer Zeit die Anzahl der Nodes im Tor-Netzwerk nicht ganz verdoppelt, aber doch sehr weit nach oben gebracht und sind da auch, also da haben Leute auch, muss ich sagen, ziemlich, ja, wie soll ich sagen, die Nase gerümpft und genau hingeschaut, was Google da macht, so im Sinne von, bricht jetzt Google den Traffic auf oder was tun die da, aber haben keinerlei Anzeichen von irgendwelchen Anomalien gefunden.
Das heißt, die aktuelle Größe des Tor-Netzwerks sind, beziehungsweise die Durchschnittsbandbreite, die man da hat?
Oh, also es gibt Messungen über das gesamte Netzwerk, dass theoretisch 200 Gigabit pro Sekunde übertragen werden könnten. Realistisch sind die Messungen wohl aktuell, werden bis zu 100 Gigabit pro Sekunde übertragen. Da ist also noch locker Luft nach oben. Und ansonsten ist auch immer, ja, die Messung muss man gucken. Wenn ein Rechner gerade sagt, ich habe so und so viel Bandbreite und dann aber sagt, okay, vielleicht doch nicht.
Ist auch ein bisschen schwer zu messen in einem anonymen Netzwerk. Also da sind auch vier Schätzungen dabei.
Ja, aber ich muss mal sagen, aus meiner Erfahrung raus, früher war Tor wirklich merklich langsamer. Das geht mittlerweile. Also Tor ist tatsächlich für den täglichen Gebrauch geeignet.
Also YouTube über Tor, kein Problem.
Kann ich bestätigen. Gut, jetzt haben wir kurz die Geschichte sozusagen von Tor drüber gesprochen. Jetzt kam da drin das Wort Navy drin vor und Google. Und gibt es vielleicht noch andere Gründe gegen die Nutzung von Tor?
Also ich würde vielleicht noch mal sagen, es gibt natürlich noch andere Sachen als Tor.
Also es gibt noch Alternativen zu Tor. Das wäre ein Grund, dass man das nicht benutzt, um es jetzt zu diversifizieren.
Ja.
Dann weitere Ideen, warum man Tor nicht benutzen wollen würde?
Vertrauen?
Man muss dem Code vertrauen. Man kann ihn wahrscheinlich als normaler Nutzer nicht durchschauen und verstehen. Mhm. Dementsprechend muss man den Leuten von der Navy vertrauen, die jetzt auf Google-Servern ihre Software laufen haben.
Zum Glück nicht. Also dieser Code wurde 2002, hatten wir ja eben, freien Benutzung übergeben. Der Quellcode ist jetzt Open Source. Und es gibt das Tor-Projekt, was wir ganz am Anfang schon hatten, was diesen Code sozusagen pflegt. Und da sind ein paar wirklich richtig gute Leute dabei, die sowohl mit der Kryptographie als auch mit der Programmierung sich auskennen und dort, das seit 2002, also mittlerweile seit 15 Jahren, weiterentwickeln.
So. Ja, dennoch kann man sagen, dass das Tor nicht ganz, ganz idiotensicher ist. Also man kann immer noch Fehler machen bei der Benutzung von Tor. Also wenn man sich im Tor-Netzwerk bei Facebook einloggt, ist es mit der Anonymität natürlich auch so eine Sache. Zumindest gegenüber Facebook ist man da nicht mehr anonym. Man kann auch Browser-Plugins installieren oder irgendwelche anderen Verfolgungs-Tracking-Cookies aus Versehen anschalten, von denen man gar nichts weiß, oder aus Versehen auf Bestätigen drücken, wenn es um irgendwelche Tracking-Canvases geht oder so. Es gibt ein paar Technologien, die aktiv greifen gegen die Anonymität. Also der Tor-Browser versucht, viel davon wegzufiltern, und man muss aber auch ein bisschen noch mitspielen.
Also das ist kein einfach, ich leg los und bin dann anonym.
Ja, doch schon. Man muss sich aber dann halt nicht daneben benehmen in dem anonymen Netzwerk.
Ja.
Wenn ich dann halt meinen Namen ranschreibe, dann bin ich nicht mehr anonym. Da kann mir das Netzwerk auch nicht mehr helfen.
Der Klassiker von allen Toraufdeckungen, seine private E-Mail-Adresse da drin benutzt.
Ja, nach deutschem Recht ein Impressum an der Webseite angeben.
Ja, also das ist letztendlich eine Technik, um sich anonym im Internet zu bewegen oder auch Dienste freizugeben, bereitzustellen. Aber es ist ein Werkzeug. Damit kann man sich richtig oder auch falsch verhalten. Und wer sich falsch verhält, dem kann das Werkzeug halt schlicht und ergreifend nicht helfen. Hilft nichts.
So. Genau.
Gut, wollen wir noch über die Mythen von Tor reden oder wollen wir erstmal eine Musik vorher machen?
Machen wir erstmal eine Musik.
Wir machen mal eine kleine Musik zwischendrin und schnappen noch kurz Luft. Bis gleich. Thank you.
Und wieder da. So, Gründe gegen Tor waren wir stehen geblieben.
Ja, während der Musik ist mir noch was eingefallen. Es gibt auch ein paar Webseiten, die, keine Ahnung warum, irgendwas gegen Tor haben. Zum Beispiel Google macht sehr viel mit sogenannten Captchas, die, wenn man dann YouTube gucken möchte über Tor, erstmal so eine Captcha vorgehalten bekommt mit, ach, tipp doch mal bitte ein, was auf diesem Bild zu sehen ist. Und ein anderer Fall ist die Wikipedia, die ja so für freies Wissen und online für jeden editierbar steht. Wenn man Tor nutzt, dann wird man dort vom Editieren ausgesperrt.
Nur wenn ich das anonym mit einer IP machen will?
Naja, wie meinst du das jetzt genau?
Na, ich kann ja die Wikipedia einfach so editieren normalerweise.
Naja, du klickst auf den Editieren-Button, dann steht da, nein, von dieser IP-Adresse erlauben wir keine Editierungen. Dies ist ein Tor-Exit-Node und ist in unseren IP-Blocklisten.
Das ist natürlich schade, dass ich die Wikipedia gar nicht aus dem Tor-Netzwerk editieren kann.
Also man kann sie seit neuestem über einen Onion-Service auf jeden Fall schon mal lesen, was ein Riesenvorteil ist. Mhm. Gerade wenn man zum Beispiel in der Türkei wohnt, dann kann man anonym auf der Wikipedia, was man als normaler Nutzer im Internet nicht kann. Und nun die ganz große Frage, warum machen denn das Wikipedia, Google und YouTube diese ganze Captcha-Sache? Also was aus dem Tor-Netzwerk bringt diese Anbieter denn dazu, sowas zu tun?
Also bei Google ist es hauptsächlich, dass einfach merkwürdiger Traffic analysiert wird und gesehen wird, okay, aus den Bereichen ist merkwürdiger Traffic beziehungsweise sehr viel Traffic. Und um es jetzt aus der Netzwerkschicht zu sehen, es gibt halt gewisse Bereiche des Internets, die sind für Heimkunden vorbehalten und beziehungsweise gewisse Adressbereiche.
Worauf ich hinaus wollte, war eigentlich, dass mit der Anonymität natürlich auch die tiefsten also die ganz tiefsten komischen Verhaltensweisen der Menschen ans Licht kommen. Also gerade so Trolle sind ein Thema in der Wikipedia. Das heißt einfach Leute, die mutwillig kaputt editieren oder halt politische Meinungen über Editierungen betreiben wollen. Und bei YouTube ja ähnlich, wenn du Kommentare anonym schreiben kannst, kommen ganz gruselige Geschichten teilweise raus.
Kann ich bei YouTube, aber nicht, da ich mich eh einloggen muss.
Ja, und damit wäre es ja
wieder mit einem Account verbunden.
Man könnte ja einen anonymen Account anlegen, also einen, der nicht stimmt von einer Toradresse direkt aus, sodass es zwar ein Account ist, aber der nicht zählt. Jedenfalls versuchen die damit so ein bisschen Sodom und Gomorra einzudämmen. Ja. Und es hat auch so ein bisschen was man nachvollziehen kann.
Dem Punkt wollte ich auf der anderen Seite muss ich sagen, bei Google geht es schon darum, auch hier kommt jemand von einer Adresse, die ich nicht zuordnen kann. Das ist doof, ich will ja Daten sammeln. Und es gibt halt zum Beispiel auch für Apache, das ist so eigentlich der am weitesten verbreitete Webserver im Internet. Da gibt es zum Beispiel Plugins, mit denen ich den Zugriff von Tor-Exit-Nodes blocken kann. Also die Begründung dafür, und ich kenne viele Admins, die da der Meinung sind, dass das eine gute Idee wäre, weil von dort kommen ja die bösen Hacker und von dort kommen die Leute, die das Zeug kaputt machen und die hacken. Und das ist natürlich kompletter Blödsinn, weil wenn mein Server unsicher ist und gehackt werden kann, dann wird er das aus dem Klarnetz wie aus dem Tornetz oder jedem anderen Netz, was da irgendwo kommt, und dann zu sagen, ja, da habe ich ja wenigstens eine IP-Adresse in meinem Log und weiß, wer das ist. Alles Blödsinn. Entweder mein Server ist sicher oder er ist es nicht, und dann bringt es überhaupt nichts, Tor zu sperren.
Gut, aber ja, wie gesagt, mit dem normalen anonymen Nutzern kommen halt auch die komischen Menschen, und auch die können halt Denial-of-Service-Attacken starten und so eine Späße. Egal, führt viel zu tief ins Detail, meiner Meinung nach. Ein Punkt, den man noch nennen muss als Grund gegen Tor, ist, wenn man einen Mail-Server betreibt, möchte man nicht Tor auf diesem Mail-Server betreiben. So ist es mir ergangen. Man landet da direkt auf irgendwelchen Listen als angeblicher Spammer und so weiter, was man ja dann in dem Moment nicht ist. Ist aber nur ein kleines Manko für eine sehr spezielle Gruppe.
Ja. Also hattest du da einen Tor-Exit-Node laufen oder einen Middle-Node oder einfach nur die Tor-Software installiert?
Middle-Node hatte ich
laufen. Middle-Node, und da hat er das schon.
Ja, er hat mich gefunden aus irgendeinem Grund.
Wow. Okay.
Gut.
Und wie bist du da wieder rausgekommen? Tor
installiert? Ich habe es ignoriert und bin auf allen anderen Listen white. Also
als okay. Morgen.
Also ich betreibe immer noch meine Middle-Node.
So. Ja. Gut. Es gibt diverse Mythen über Tor.
The Navy wrote it, steht hier als erster Punkt. Und ein bisschen ist das ja auch wahr, oder?
Das ist auf alle Fälle wahr. Also ursprünglich kommt das Ganze so aus dem Bereich Regierung, Militär und damit ist das Ganze irgendwie komisch. So aus dem Bauch raus, ja, warum sollten die sowas freigeben und warum sollten die sowas machen und so weiter. Also ist schon erstmal im ersten Moment ein komisches Gefühl, sowas zu benutzen.
Allerdings gibt es auch genug andere Software, die von Geheimdiensten und anderen Regierungsstellen geschrieben wird, die auch sehr verbreitet ist und genutzt wird. Also ein Beispiel wäre da eine Security-Erweiterung für Linux namens SE Linux. Das wird direkt von der NSA geschrieben und interessiert da auch keinen.
Ist ja auch auf vielen Handys drauf, also Android-Handys ist das meines Wissens noch mit dem Kernel drin.
Die haben es standardmäßig drin, ja.
Ja, so. Ja, mal davon abgesehen, ist Tor Open Source. Das heißt, da haben viele, viele Leute reingeguckt, ob sie, also schon allein aus dem Grund, um rauszufinden, wie die Navy oder NSA oder wer auch immer arbeitet, ob die da was reingetan haben. Schon allein aus dem Grund untersuchen Leute sowas.
Dann kommen wir doch zum nächsten Mythos. Der lautet, dass die NSA die Hälfte der Nodes betreibt. Was ist denn damit?
Also es ist natürlich immer schwierig, wie schon erwähnt, ein anonymes Netzwerk zu untersuchen. Aber in den persönlichen Gesprächen und so über gewisse, auch über die IP-Blöcke, hat man herausgefunden, dass das nicht wirklich wahr ist. Und im Endeffekt braucht die NSA auch nicht keine Knoten betreiben, sondern im Zweifelsfall nehmen sie einfach das Netzwerkkabel, was zu dem Server geht, machen da eine Überwachungsbox ran und sehen ja, was reingeht, was rausgeht, korrelieren das und haben die Daten.
Wobei da auch schon, also Korrelationsattacken, kommen wir dann nochmal zu, hat ja Tor mittlerweile auch gelernt. Aber was ein Punkt ist, erstens sind diese Tor-Relais und oder die Tor-Nodes auf der ganzen Welt verteilt. Und es reicht, wenn in der Kette ein Node, was nicht überwacht, nicht manipuliert ist, um Anonymität herzustellen. Das heißt, wenn ich einen Server in Russland habe, einen in den USA und einen in Deutschland, dann kann man sagen, okay, der in den USA gehört der NSA, der in Deutschland gehört ein BND und der in Russland gehört ein FSB. Dann werden die zwei hier im Westen wahrscheinlich miteinander reden, aber keiner redet mit Russland. Und umgekehrt ist es ähnlich. Also das Netz als solches müssen schon sehr, sehr viele Zufälle zusammenkommen, dass man dann wirklich komplett über drei Server geht von einem, dass der damit was anfangen könnte.
Und da arbeitet Tor auch sehr aktiv dagegen, dass es zum Beispiel versucht, explizit Verbindungen über verschiedene Länder aufzubauen. Dass ich halt nicht Russland intern oder Deutschland intern meinen Traffic geht, sondern halt Deutschland, Niederlande und dann nochmal Großbritannien oder was auch immer.
Und es gibt ja noch ein paar Enthusiasten auch hier in Dresden, die eigene Nodes betreiben und auch das sicherstellen, dass da niemand mit überwacht.
Genau, also ich würde sagen, ein guter Teil der Tor-Nodes wird von Leuten betrieben, die das mit Herzblut machen und die das betreiben, eben genau, dass es keine Überwachung gibt. Und selbst wenn da irgendein Dienst vor der Tür steht und sagt, gib uns mal diese und jene Adresse oder wer das war, das können die gar nicht, weil da nichts drauf ist, was da irgendwas mitlockt. Und selbst wenn das Ganze läuft in mehreren Schichten Kryptographie, sie wissen nicht, was dort passiert. Das ist, also das Prinzip Tor ist schon, muss man sagen, recht clever. So einfach wie es ist, so clever ist das auch.
Genau. Ein weiterer Kritikpunkt, den haben wir schon kurz angesprochen, ist, dass Tor angeblich sehr langsam sei. Das war am Anfang auch so, aber wie wir schon mittlerweile mehrfach gesagt haben, ist Tor schnell genug, um YouTube-Videos abzuspielen, um Downloads zu machen und die wunderschönsten Facebook-Partys sich anzeigen zu lassen, die man sich vorstellen kann. Ja.
Also was nach wie vor ist, dadurch, dass Tor halt über mehrere Relais geht sozusagen, ist die Latenz etwas größer. Das heißt, wenn ich eine Webseite aus 1000 kleinen Elementen habe, dann baut die gefühlt langsamer auf, aber letztendlich ist die Übertragungsbandbreite nicht wesentlich langsamer, als wenn ich direkt auf den Server gehe. gerade was es Downloads angeht oder Streaming, ist da eigentlich kein Problem.
Also zumindest in der, sagen wir, westlichen Welt, in der wir uns hier befinden, in Ländern, die grundsätzlich schlechter angebunden sind, ist es natürlich ein bisschen schwieriger.
Ja.
Gut, der nächste Mythos, über den wir reden wollten, ist, dass 80% der Tornutzer böse Menschen sind.
Oh ja.
Ist das so? Also wenn 80%, da sind ja ein paar hier im Raum wahrscheinlich. Ja.
Also ich würde sagen, 100% schlechte User hier im Netz, hier im Raum.
Mindestens. Ja,
also dem ist de facto wirklich nicht so. Man hat jetzt ein bisschen versucht, diesen anonymen Traffic zu analysieren. Also was, das geht natürlich nicht. Andererseits sind halt die großen Player mittlerweile im Tor-Netzwerk vertreten und machen auch direkt mit, indem sie halt anonyme Gateway, also anonyme Schnittstellen bieten, um ihre Seiten zu besuchen. Also namentlich ist Facebook eine der größten Seiten im Tor-Netzwerk. Wikipedia ist jetzt neu dazugekommen, wird auch nicht klein sein. Und ja, auch Google ist mit YouTube und allen natürlich massiv am Tor-Netzwerk beteiligt.
Also die meisten Leute, die ich kenne, die das benutzen, benutzen es, was ich vorhin schon gesagt habe, weil der Arbeitgeber irgendwas blockiert, weil in Hotels irgendwas blockiert ist, in irgendwelchen Internetcafés und. Das heißt, das sind Leute, die eigentlich mit Tor das Internet reparieren, weil der Internetanbieter, Internetprovider es irgendwie kaputt gemacht hat.
Da sind wir beim normalen Internet, aber dann gibt es doch noch diese Onion-Services. Das ist doch jetzt wirklich das dunkle Internet.
Ja, das ist das schwarze Loch des Internets.
Was Onion-Services genau sind, müssen wir dann gleich nochmal am nächsten Punkt klären? Oder ist das jetzt schon der nächste Punkt?
Ja, ich weiß nicht, haben wir noch ein paar Mythen?
Ein kleiner Anmerkung noch zu dem 80%, dass 80% der Tornetze schlimm sind, 3% des Tornetzwerks sind Onion-Services. Der Rest ist das ganz normale Internet. Also
das heißt, die gehen durch das Tornetz ins normale Internet.
Genau, also 97% gehen durch das Tornetzwerk ins normale Internet und nur 3% sind 100%, also sind so anonym, wie es nur irgendwie geht und bleiben im Tornetzwerk. Und das sind die tendenziell, über die man reden könnte, ob sie vielleicht illegal sind. Und illegal ist auch wieder eine Frage des politischen Systems, hinter dem man sich befindet. Also
das heißt,
Journalisten in Syrien haben eine ganz andere illegale Ansprüche als das, was wir hier in Deutschland leben.
Also wenn ich jetzt mal so einfach grob über den Daumen gepeilt werde, vor uns irgendwas 100 Gigabit waren das?
Ja,
genau. Davon 3% sind 3 Gigabit. Das entspricht also grob über den Daumen gepeilt 15 VDSL-Anschlüssen.
Dem DSL, was man so zu Hause
hat. Genau, was man so zu Hause hat. Also 15 Leute gleichzeitig mit maximaler Bandbreite tun komplett anonyme Dinge im Tor. So mal zum Realitätsabgleich.
Wobei da bei den Onion-Services halt unter anderem auch Facebook wieder mit drin ist.
Genau. Genau, man weiß ja nicht, was sie nutzen, weil es sehr anonym. Aber wenn man sagt, 3% des Traffics im Tor, also da kann man schon abschätzen, 97% gehen ins Klarnetz.
Okay Leute, jetzt haben wir so oft Onion-Service gesagt, was ist das? Wer mag es erklären bitte?
Onion-Service ist
ein Zwiebellieferdienst.
Nicht ganz. Ist der Gedanke, dass man halt nicht von Tor in das herkömmliche Klarnetz geht, sondern im Tor-Netzwerk bleibt und dort Webseiten und andere Services aufrufen kann und man damit niemals Tor verlässt.
Okay, was sind denn Beispiele dafür? Wir haben eine ganze Liste. Vielleicht kann man es daran auch gut verdeutlichen, was das ist.
Also beispielhaft hat man ja schon Facebook mehrfach erwähnt. Ich kann, wenn ich nicht möchte, dass mein Arbeitgeber sieht.
Oder mein politisches System oder mein Nachbar oder wer auch immer.
Oder der Tor-Exit-Node.
Oder der Tor-Exit-Node.
Oder der WLAN-Betreiber, bei dem ich mich gerade eingeklinkt habe.
Oder meine Eltern, die im selben WLAN sind wie ich.
Auch das.
Ja.
Dann, es gibt eine neuere Entwicklung gerade. Seit den Panama Papers und ähnlichen Leaks werden jetzt so versucht, dass Whistleblower auch wirklich sicher Daten liefern können. Und eine Software dafür ist SecureDrop, die sich komplett auf Tor aufbaut und zur ganzen Datenübertragung halt Tor intern genutzt wird.
Also sollte es einen neuen Edward Snowden geben, der würde dann dort seine Dateien abliefern, zum Beispiel bei dem Secure Drop des New Yorkers oder des Guardians oder von irgendeiner anderen großen Zeitung, die das mittlerweile zur Verfügung stellen, und kann damit sicher davon ausgehen, dass es erstens ankommt, dass die Leute verstehen, dass es anonym ankommen soll, und dass es eine große Errungenschaft des Tor-Netzwerkes, dass es mittlerweile möglich ist, anonym zu whistleblowen, falls das ein Verb ist.
Und auch nicht nur anonym gegen, was weiß ich, den eigenen Arbeitgeber, sondern auch gegen Arbeitgeber wie die NSA oder wirklich Leute, die in der Lage sind, wirklich viele Sachen rauszufinden und einen dann auch noch Wochen später nachträglich das anhängen können. Also das heißt, das ist ein Transparenzwerkzeug, wie es bisher so eigentlich noch nie gab.
Oder zumindest sehr schwierig selber aufzusetzen war.
Ja, ja. Also selbst wenn man das irgendwo versteckt und dann jemanden das Versteck verrät, dann war man an dem Versteck, ist es vielleicht noch irgendwelche Fußabdrücke dort, jemand hat einen dort gesehen und. Also es ist um Welten besser, die Sicherheit bzw. die Anonymität als das, was ich irgendwo in der Realität abbilden könnte.
Ja, zumindest wenn ich meine Daten über das Internet übertragen möchte. Gut.
Jetzt nochmal zu den Onion-Service. Also der Onion-Service ist dann, muss man sich so vorstellen, ich kann mit meinem Tor-Browser, bin ich sozusagen der Client, der ins Internet oder in das Darknet geht oder in das Onion-Netz, wie auch immer man das nennen mag.
Das deutsche Wort für Client ist Benutzer.
Genau, ich bin der Benutzer. Also sozusagen, ich rufe ab und der Onion-Service ist dann sozusagen das Gegenteil davon. Ich stelle eine Dienstleistung, ein Webserver, ein E-Mail-Server, was auch immer, zur Verfügung, wo ich nicht nur anonym draufgehen kann, weil das könnte ich ja auch über Tor mit einer ganz normalen Webseite machen. Aber ich kann das sozusagen im Tor-Netzwerk verstecken, dass jemand nicht mal weiß, wo dieser Server steht.
Genau.
Und wer den betreibt. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, wirklich anonyme Webseiten zu machen.
Anonyme Dienste. Es ist also nicht auf Webseiten beschränkt. Das geht natürlich auch weiter. Man kann anonyme Chats sich vorstellen über IRC. Man kann aber auch anonyme Server mit SSH-Zugang sich vorstellen, SFTP oder was auch immer da an Protokollen die Internetwelt zur Verfügung stellt, kann man im Tor-Netzwerk abbilden.
Also ich habe Chopper-Server gesehen, also sowas wie, viele Leute kennen WhatsApp, das ist das kaputte Chopper. Und man kann das auch über Tor sozusagen machen. Also das heißt, niemand weiß, wo ich bin, wer ich bin und ich weiß auch nicht, wo der Server ist. Also das heißt, ich könnte dann zum Beispiel einen Dienst betreiben, der dann zum Beispiel Regierungskorruption aufdeckt und die Regierung wüsste nicht, wo dieser Server steht und könnte ihn damit auch nicht zensieren.
Und das Gute als Betreiber eines solchen Services ist es auch, dass ich nicht weiß, wer mein Benutzer ist. Also das geht nicht nur in die eine Richtung, sondern die Anonymität ist in dem Fall in beide Richtungen.
Vorausgesetzt, der Benutzer gibt natürlich nicht seine private E-Mail-Adresse an, wenn er seine Whistleblowing-Daten dort ablädt oder halt per Chat sich meldet.
Korrekt.
So, da jetzt nicht jeder irgendwelche Dinge leaken will, haben wir auch noch andere Sachen im Angebot. Zum Beispiel kann der Nutzer auch einfach seinen Rechner über das Tor-Netzwerk updaten. Zum Beispiel die Tor-Pakete, die Debian-Pakete werden auch über das Tor-Netzwerk zur Verfügung gestellt. Und das schafft einerseits Sicherheit, weil zum Beispiel der ausliefernde Server nicht mehr gucken kann, wer will denn da ein Paket haben. Und wenn der den Nutzer nicht mag, dann gibt er ihm halt eine andere Version der Software, die möglicherweise meine Daten kompromittiert oder irgendwelche anderen Dinge tut. Und ich kann das halt auch immer erreichen, egal wo ich jetzt bin und ob da jemand will, dass ich ein Update mache.
Demnach kann man auch keine Nutzerstatistiken machen über seine Benutzer oder man kann halt auch einfach wunderbar anonymisieren. Und also ich finde das einfach eine super Sache, die viel, viel häufiger passieren sollte, was in der Windows-Welt wahrscheinlich noch nicht vorstellbar ist. Es ist halt in der Linux-Welt mittlerweile dank Tor nötig, anonyme Updates zu jeder Zeit, so dass niemand was einschleusen kann und niemand nachvollziehen kann, wo ich gerade in der Welt mich befinde. Was ja auch eine Nutzerstatistik ist. Wenn ich eindeutig identifizierbar an verschiedenen Standorten bin, sind das ja auch wieder Reiseprofile und alles Mögliche, was vielleicht interessant ist.
Ja, was mir da auch eingefallen ist, es gibt Regeln. Was mir dazu eingefallen ist, es gibt regelmäßig Dinge, die in einigen Ländern schlicht illegal sind. Und wenn ich mir die dort runterlade, bekomme ich Ärger. Und da gehört zum Beispiel Kryptografie dazu. Wenn ich in Saudi-Arabien bin und mir dort oben SSL runterlade, mache ich mich dort theoretisch strafbar. Und wenn mein Linux-System das updaten will, stehe ich blöd da unter Umständen.
Es gibt auch in Deutschland Sachen, die illegal sind im Zusammenhang mit Computersicherheit. Also gerade wenn man mal seine Passwortstärke überprüfen möchte und dafür eine längere Passwortliste braucht, dann ist das in Deutschland nicht ganz legal, sich die zu beschaffen und auf seinem Rechner zu haben. Also offiziell gab es da noch niemanden, der angeklagt worden ist, aber dennoch ist das was, was halt nicht nur im Ausland der Fall ist.
Und nur weil das bis jetzt nicht angeklagt wurde, heißt das ja noch lange nicht, dass das nicht in Zukunft, also Sachen, die jetzt völlig legal sind, können sich in Zukunft komplett umkehren und dann kann zum Beispiel ausreichen, ja, ich habe heute, keine Ahnung, Bild XYZ im Netz runtergeladen, völlig legal, das Bild ist legal, der Download ist legal und in einem Jahr wird, was weiß ich, die Fotos von Birkenbäumen illegal und die sehen ja dann dort einen Birkenbaum runtergeladen. Wir gehen jetzt davon aus, es ist plausibel, dass dieses Bild auf dem Rechner noch existiert. Das ist Grund genug für eine Razzia und Beschlagnahme von Rechnern. Okay, Birken sind jetzt wahrscheinlich nicht der Fall, aber es kann jede Menge andere Sachen geben. Zum Beispiel Anleitungen für irgendwas, für anonyme Kommunikation oder ähnliches.
Ich würde sagen, bevor wir genau erklären technisch, wie die Onion Services funktionieren, hören wir nochmal in eine Musik rein. Denn, wie wir sehen werden, ist das nämlich nicht ganz, ganz trivial.
Genau.
So, nachdem wir vorhin ja schon mal Facebook als eine sehr große Seite in dem Tor, man geht in Tor und kommt wieder ins Internetseite hatten, kommt jetzt Facebook schon wieder als größte Seite im Onion-Netzwerk, zumindest wenn man den Zahlen von Facebook vom April 2016 glauben kann, wo sie angegeben haben, dass in diesem Monat 1 Million Leute sich über Tor bei ihrem Tor-Onion-Service angemeldet haben. Und im Gegensatz zu vielen anderen Tor-Onion-Services kann man sich die Adresse von dem Facebook-Onion-Service sogar fast merken. Also die Onion-Adressen enden immer auf Onion, das konnte man sich jetzt schon fast denken. Und die Facebook-Seite ist facebook.core/www.i.onion. Und wie das jetzt mit so einem Onion-Service funktioniert, das erklärt uns der Honky.
Okay, also einen kurzen Einwurf vorweg. Es ist gar nicht so einfach zu erklären, wie ein Onion-Service funktioniert, wenn man nicht die Macht der englischen Sprache und deutlich viele Bilder zur Verfügung hat. Ich versuche das jetzt mal am praktischen Beispiel zu erklären, wie ein Mensch, nennen wir ihn Bob, einen Onion-Service anbietet. Und zwar lebt Bob im Land Absurdistan und ist dort aktiv für eine verbotene, sagen wir, Partei oder Religion oder ist Mitglied einer zu organisierenden Demo-Truppe. Und um sich zu organisieren, möchten die eine Webseite betreiben. Diese Webseite ist aber im regulären Internet immer und immer wieder schnell verschwunden, weil die Regierung das von dem Internet rausnimmt, beziehungsweise von den lokalen Namensauflösungen. Deswegen möchte Bob sich einen Onion-Service anlegen. Diesen Onion-Service legt er sich an, indem er sich den Tor-Browser installiert und einige Schritte vollzieht, die sehr gut dokumentiert sind. Im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass dieser Service, den er dann erstellt, sich eine Adresse generiert und diese Adresse beinhaltet die Informationen darüber, dass in 3 Punkten des Tor-Netzwerkes Bescheid gesagt worden ist, diesen sogenannten Introduction Points, also Punkte, die quasi wissen, wo Bobs Service ist. Das steckt in der Adresse drin und das wird dann bekannt gegeben. Und zwar indem zum Beispiel Bob sich diese Adresse auf einen Zettel ausdruckt oder das als verschlüsselte E-Mail an seine Genossen oder Gemeindemitglieder verschickt. Auf diesem Zettel steht dann sowas drauf, wie wir eben gerade hatten, facebook.www.i.onion. Und diesen Zettel bekommt dann jemand, der diese Seite besuchen will, nennen wir sie Alice. Alice bekommt den Zettel und installiert sich den Tor-Browser und gibt dort in diesen Tor-Browser die Adresse ein, die sich Bob generiert hat. Diese Adresse ist natürlich ein bisschen kryptisch, aber wie ich schon bereits gesagt habe, beinhaltet diese die Information, wo die 3 oder beziehungsweise auch 6 Introduction Points zu finden sind, also die 3 beziehungsweise 6 Punkte im Tor-Netzwerk, die wissen, wo sich Bobs Service befindet. Außerdem gibt Alice dann, ohne dass sie es weiß, einen dieser Introduction Points die Information mit, wo sie den Service von Bob treffen möchte. Dieser Service, den Bob, also dieser Ort, wo sie sich treffen wollen, heißt praktischerweise Rendezvous Point. Das heißt, einer dieser Punkte, dieser Introduction Points, bekommt nur die Information, hey, da möchte sich jemand mit Bob verbinden. Und Bob wird informiert darüber, dass sich jemand mit ihm verbinden möchte. Zu dem Zeitpunkt weiß er nicht, dass das Alice ist, sondern er weiß nur, dass sich jemand verbinden möchte und wo sie sich treffen werden. Das ist alles durch Kryptographie gesichert. Das heißt, da kann niemand einschreiten zwischendrin. Dann verbindet sich Alice mit dem vorgeschlagenen Treffpunkt und Bobs Service verbindet sich mit dem entsprechenden Punkt. Und durch Kryptographie finden die beiden sich auf dem vereinbarten Relay und können dann anfangen, Daten auszutauschen.
Oh. Wow. Das heißt aber doch, wenn der Server weiß, wo der Dienst zu finden ist, dass man dann die Dienste im Netz finden könnte. Da ist doch bestimmt noch was davor.
Na, Bob hat natürlich, also Bobs Service hat einen Guard. Und genau. Genauso hat auch Alice einen Guard. Also das ist das, was wir vorhin meinten, dieser Punkt ins Tor-Netzwerk. Da wurden auch verschiedene Strategien verfahren. Also einmal hatte man lange Zeit die gewechselt ganz schnell hintereinander, was natürlich dazu führt, dass sich jemand dazwischen klinken kann und sich als falscher Guard ausgeben kann. Das hat man jetzt geändert, indem man für längere Zeit einen Eintrittspunkt behält und dem so lange vertraut, bis ein Wechsel ansteht oder man das möchte, dass der gewechselt wird. Genau. Was ist der Vorteil des Systems? Könnt ihr euch das vorstellen? Naja, ein Vorteil ist natürlich, dass Alice die Adresse oder den Serviceort von Bob nicht weiß. Na, also es wird ja nur gesagt, hey, Ich frage jemanden, der Bob kennt, und Bob wird dann an einen Punkt geleitet, der von mir festgelegt worden ist. Das heißt, ich weiß nicht, wo Bob herkommt. Durch das Tornetzwerk wird das sichergestellt, dass es anonym ist. Andersrum natürlich genauso. Bob weiß nicht, wo Alice herkommt. Bob weiß nur, Alice hat mal den Introduction Point gefragt. Hey, ich möchte mich übrigens mit Bob treffen, und zwar dort. Ja, das heißt, man hat von zwei Seiten die Anonymität, so dass man sich an einem Punkt in der Mitte trifft und man sich nicht gegenseitig verrät.
Ja, aber wenn ich jetzt losgehe und eine Internetadresse bestelle, dann weiß doch der Registrar, wo, wer ich bin und wo kommt denn die Adresse her?
Die Adresse gibt, also es gibt im Tornetzwerk natürlich kein Registrar. Es gibt keine zentrale Einheit, weil das der Punkt wäre, an dem Tor kaputt gemacht werden könnte. Es gibt etwas, das nennt sich das HS-DIR, also das quasi das Verzeichnis aller Onion-Services in der Cloud. Das ist quasi ein verteilter Registrar, wo jeder, der als also der über 96 Stunden als Relay gedient hat, Teil von wird automatisch. Das heißt, man kann das Tor-Netzwerk quasi auch in dieser HS-DIR nicht einfach ausschalten. Unter dem Vorbehalt natürlich, dass ich nur so viel drüber reden kann, wie ich es verstanden habe, also hundertprozentig.
Also das heißt, die Leute, die Tor entwickelt haben, haben da von Haus aus drauf Wert gelegt, dass weder die Dienste gefunden werden können, noch die User, noch dass man das Netz durch Manipulation, zum Beispiel Umleiten vom Traffic, ich sag mal, was heißt zerstören, Leute rausfinden kann oder eben Dienste, andere Nachrichten drauf hängen. Und es gibt auch keinen Punkt, wo man sagt, hier ist ein Schalter, wenn ich dort den Stecker ziehe, dann bricht das Netz zusammen.
Genau. Außerdem hat man jetzt noch die zwei Punkte, die auch noch an der Sache beteiligt waren. Ne? Die Introduction Points wissen nichts davon, was für Daten ausgetauscht worden sind, sondern leiten das nur weiter. Und auch dieser Rendezvous Point, also der Punkt, wo sich Alice und Bob treffen, der ist komplett planlos. Der weiß nur, da kommen zwei von A nach B und der weiß aber nicht, woher die kommen und was die da machen, sondern es wird einfach nur benutzt in dem Moment und auch wieder nach der Kommunikation fallen gelassen.
Das heißt, auch der Rendezvous-Point wird sozusagen, kann nicht von irgendeiner Entität, die sagt, ich will jetzt was rausfinden, bestimmt werden, sondern den bestimmt der Client.
Den bestimmt Alice's Client selbst. Genau.
So, das heißt, man hat im Prinzip von zu Hause, sagt man, lass uns dort und dort irgendwo treffen und nicht auf irgendeinen manipulierten.
Genau, und dadurch, dass es halt so viele Punkte gibt, an denen niemand einschreiten kann, kann auch selbst eine große Behörde, sagen wir die NSA oder irgendwas in Absurdistan, nicht eingreifen und halt die Kommunikation zwischen Alice und Bob abhören und damit irgendwelche Demos, politische Parteien oder Religionen quasi unterdrücken oder verbieten. Genau. Zumindest in ihrer Kommunikation sind sie dann frei.
Genau, und solange einer in dieser ganzen Kette vertrauenswürdig ist, ist die ganze Kette vertrauenswürdig.
Genau. So, jetzt heißt die Sendung ja nicht das Tor-Netzwerk und wie man es benutzt, sondern eigentlich heißt das Tor-Netzwerk, heißt es Zwiebeldienste 3.0, so war zumindest der Titel, den wir dann später in unserem Podcast eintragen werden. Es gab nämlich kürzlich eine Neuerung, wo diese Onion-Services verbessert worden sind und wollen wir darauf eingehen? Genau. Wer möchte den ersten Punkt erklären oder soll ich einfach weiterreden?
Also ich würde den erklären. Wir haben ja gerade eben gesagt, dass jeder Onion-Service sich zu einer gewissen Anzahl an anderen Servern verbindet. Das wurde jetzt angehoben, wohin der sich verbindet.
Und von 3 auf 6, ne? Deswegen habe ich immer hin und her geschwankt, als ich das erzählt habe.
Genau. Und das, was allerdings wohl die wichtigste Neuerung ist, ist, dass die Kryptographie, die bisher genutzt wurde, durch deutlich aktuellere ersetzt wurde.
Also konkret von 80 Bits von SHA-1 und beziehungsweise 1024 Bit RSA hoch auf 60, also auf die ED25519 elliptischen Kurven mit 52 Charakteren, was aber eine Sache zur Folge hat, dass die Onion-Adressen länger werden. Das heißt, neue Onion-Adressen, neue Onion-Services erkennt man unter anderem daran, dass sie eine längere Adresse haben.
Genau. Und Facebook-Core, www und so weiter, wird jetzt eher deutlich schwieriger.
Also die Adressen muss man sich sozusagen durch Ausprobieren rausfinden.
So hat auch Facebook ihre Adresse, die man sich merken kann, gefunden. Die haben einfach relativ lange versucht, bis sie eine hatten, die Facebook-Core www.i.onion heißt. Ja. Ich fühle mich ein bisschen wie in einem Werbekanal, wollte ich noch mal kurz sagen.
Ja.
Also ich will eigentlich Geld von Facebook?
Ich will kein Geld von Facebook.
Ich auch nicht.
Nee. Also das heißt, wenn ich einen neuen Dienst habe, erkenne ich den sofort an dem längeren NAM. Und dann kann ich aber auch sicher sein, dass die neue Kryptographie dort läuft und das Ganze auch, ich sag's mal, noch sicherer ist als das vorher. Gibt es da eine Rückwärtskompatibilität? Also wenn ich einen bekannten Onion-Dienst habe, dass der dann mit...
Ja, das gibt es, weil die bisherige Version, wie es genutzt wird, mit der bisherigen Kryptographie wird noch eine ganze Weile weiterhin im Tor-Projekt erhalten bleiben. Weil nur weil man jetzt in der aktuellsten Version der Tor-Software das eingefügt hat, und wir reden hier davon, dass das aktuell die Entwicklungsversion ist, da bis alle auf diese Version mindestens aktualisiert haben, das wird wohl noch ein paar Jahre dauern.
Aber ich kann nicht den alten Key sozusagen für die neue Onion-Dienste nehmen, nein.
Das geht nicht.
Nein.
Ist auch ganz gut, dass diese lange Rückwärtskompatibilität besteht, denn auch gerade so Journalisten irgendwo in Syrien oder in Regimen, wo halt jetzt nicht die Hightech-Computer vorliegen wie in den USA oder in Europa, den wird einfach damit auch, also natürlich wird das geupdatet und Stück für Stück, aber auch die kommen nicht jetzt jeden Tag ans Internet, wenn es schlecht läuft, und dementsprechend ist das einfach auch ein Feature des Tor-Netzwerkes, dass das lange vorgehalten wird.
Oder auch wenn man eine Linux-Distro wie CentOS oder Debian benutzt, Debian Stable, da wird ja auch relativ lange eine alte Version gepflegt. Das macht schon Sinn, dass das
läuft dann einfach länger auf alter Hardware.
Genau.
Und Debian ist auch einer der Hauptgründe, weswegen die lange Kompatibilität bleibt.
Ja.
Okay, wer möchte den zweiten Punkt vorstellen? Ich melde mich sonst freiwillig.
Also ich habe es mir vor uns extra nochmal in einem Vortrag angeguckt. Es gibt jetzt ein globales, geteiltes Geheimnis im Tor-Netzwerk.
Kannst du uns das heutige verraten oder wie läuft das?
Nee, leider nicht.
Also eigentlich sind geteilte Geheimnisse keine Geheimnisse mehr. Was tut das?
Der Trick hinter der ganzen Sache ist, bisher konnte man vorhersagen, an welcher Zeit sich an welchen Introduction Point bzw. Rendezvous Point getroffen werden wird, voraussichtlich. Und dem hat man jetzt einen Riegel vorgeschoben, dass sich eine Handvoll Surfer im Tor-Netzwerk dieses geteilte Geheimnis gemeinsam berechnen und auf eins einigen in einem Konsensprinzip und das dann für die weiteren Introduction Points und Rendezvous Points genutzt wird.
Also man konnte quasi in den Onion Services 2.0, also in den Vorgängern, die jetzt quasi noch aktuell sind oder die jetzt noch benutzt werden, konnte man vorhersagen, wo sich die Introduction Points in der Zukunft befinden werden. Das heißt, man konnte quasi anhand des Onion Services berechnen, wo die Punkte sein werden, die dich weitervermitteln zu Bob. Und das konnte man quasi so lange dann, genauso wie Facebook www.i.onion, konnte man so lange probieren, bis man eine dieser Adressen hatte und war dann quasi zwischen dem Service und dem Nutzer und konnte damit zumindest, wenn man noch weitere Punkte hatte in dem Tor-Netzwerk, versuchen, Rückschlüsse drauf zu ziehen, wer da mit wem kommuniziert.
Das ist aber jetzt eher, ich rate, wo die in Zukunft sind und dann habe ich möglicherweise einen Ansatz, wo ich noch ein paar Informationen kriege. Das heißt nicht zwangsläufig, ich kriege raus, wer dort ist und was da drüber lief. Also das ist eher ein bisschen mehr Informationen, als man gerne hätte.
Das war die Vorbereitung einer Schwäche sozusagen.
Genau.
Aber dennoch war es kritisch und deswegen hat man jetzt halt ein globales Geheimnis eingeführt, das sich quasi täglich ändert und täglich neu berechnet wird, sodass man nur begrenzt viel Zeit hat zu versuchen, diese Adressen vorherzusagen. Also mit der Kombination, dass die Krypto natürlich besser geworden ist, ist das exponentiell schwerer geworden, das vorherzusagen.
Und von exponentiell, wenn man hier redet, redet man wirklich, wenn es jetzt, keine Ahnung, einen Monat gedauert hat, dauert es jetzt wahrscheinlich 50 Jahre oder so.
Mit den aktuellen Computern, ja.
Ja.
Also, und hätte jemand ein Problem in der aktuellen Kryptographie gefunden?
Richtig. Aber wie ich gesehen habe, wird ja die Kurve von Bernstein genommen.
Erstens das, zweitens die neueste SHA-Funktion, die auch erst vor einem oder zwei Jahren rausgekommen ist. Und wir hatten vor uns gesagt, SHA-1, da ist bekannt, dass das seit ein paar Jahren riecht es ein bisschen schlecht. Seit einem Jahr wissen wir, dass es wirklich sehr müffelt und stinkt und eigentlich als gebrochen gilt. Und zwischendrin gab es dann SHA-2, aktuelle Version ist SHA-3. die ist noch gar nicht so breit in Verwendung, aber die Tor-Leute meinten, ach, warum nicht gleich aufs Aktuellste hochziehen, wenn wir es eh schon mal aktualisieren.
So, kommen wir zum dritten Punkt. Der basiert im Prinzip darauf, dass es ja diese, wir haben zwar gesagt, dass die Adressen sozusagen geheim und versteckt sind, aber trotzdem in dieser HS-Datenbank gespeichert werden. Und sozusagen die Idee jetzt ist, dass man durch die neue Krypto, die ja sozusagen nicht mehr nur aus einem Teil eines Keys besteht, sondern im Prinzip aus dem ganzen Key, hat man im Prinzip Adressen, die selber ein Public Key sind. Und dadurch kann man sozusagen vermeiden, dass man die eigentliche Adresse des Onion-Dienstes publizieren muss, sondern man kann anstelle des Public Keys einen sogenannten Subkey, der von dem abgeleitet ist, generieren und den als Adresse benutzen.
Kurze Frage, was ist ein Public Key, was ist ein Subkey?
Diffie-Hellman.
Genau. Autsch.
Es ist, ja. ist ein Insider wahrscheinlich für uns. Dennoch ist es gar nicht so einfach, im Internet untereinander Geheimnisse auszutauschen und dabei sicherzustellen, dass der Gegenüber auch wirklich der ist, der er ist. Ein Verfahren davon ist das Public- und Private-Key-Verfahren, das im Wesentlichen darauf beruht, dass es einen privaten Schlüssel gibt und einen öffentlichen Schlüssel und dass der öffentliche Schlüssel wirklich mit jedem geteilt werden kann. Sodass aber aus dem öffentlichen, dass man, also,
oh. Das ist das, was PGP macht, oder?
Das ist das, was PGP gemacht, genau. Das ist das, was SSH macht, das ist alles, was quasi gerade noch gegen die NSA hält, funktioniert auf diese Art und Weise, sagen wir es mal so grob. Also man kann quasi anhand seines privaten Schlüssels und seines öffentlichen Schlüssels eine Nachricht erstellen, die, wenn man nur den öffentlichen Schlüssel hat, sicher sagen kann, dass diese Nachricht von dem kommt, der den öffentlichen Schlüssel und den privaten Schlüssel hat. Kann man das so zusammenfassen? Möchte es jemand besser versuchen zu erklären? Nee? Okay, ja, dann stimmt das so.
Das stimmt jetzt so, genau. Ja, es ist...
ist ein bisschen schwierig ohne Bilder und ohne Vortrag. Ja,
zum Verständnis von dem Ganzen ist es halt nötig, das zu verstehen. Aber wer da im Detail sich nochmal einlesen will, die Wikipedia ist da wirklich ein sehr schöner Einstiegspunkt. Gibt es auch jede Menge Links dazu. Wer noch kein GNU-PG benutzt, fangt jetzt damit an. Und...
kommt auf einen Ort zur Krypto-Partys oder kommt in den Club zu den offenen Donnerstagen, sodass wir das erklären und zeigen können.
Genau. Und ihr findet uns auf unserer Webseite www.c3d2.de.
Oh, die endet aber nicht auf Onion.
Ihr habt keinen Onion-Service?
Bestimmt, aber ich kenne die Adresse jetzt nicht.
Ich kenne die auch nicht aus dem Kopf.
Okay, wie ihr merkt, sind die Änderungen, die jetzt passiert sind, doch schwer zu erklären. Dennoch haben wir noch zwei weitere wesentliche Punkte, die es zu erklären gilt bei den neuen Änderungen. Textfile, Freiwillige voran.
Genau. Einmal ist es zum Beispiel, bisher hat man gesagt, jede Verbindung geht über drei Hops bzw. drei andere Server. In der neuen Version gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich brauche die ganze Anonymität, die ihr mir bereitstellt, gar nicht so dringend und ich möchte das abkürzen.
Für Onion-Service-Anbieter, das ist ganz wichtig.
Genau. Der Onion-Service-Anbieter kann halt sagen, Anonymität ist mir nicht wichtig. Ich bin Facebook und die Leute loggen sich sowieso mit ihrem Benutzernamen bei mir ein. Deswegen ist mir das egal. Mir ist Geschwindigkeit ein bisschen wichtiger. Deswegen mache ich nur einen Hop und kürze die ganze Sache ab.
Das heißt, damit sich Alice und Bob treffen können, müssen sie jetzt nicht mehr über 6 Server kommunizieren, um sich in der Mitte zu treffen, sondern nur über 4. Genau, der 4. ist nämlich der Guard, beziehungsweise ja. Okay.
Also auf der Onion-Service-Seite halt ist es ein Hop und auf Alice-Seite sind es weiterhin die 3 Stück.
Damit kommen die 4 Hops zustande, alles klar.
Ja, es macht ja wirklich keinen Sinn für jemanden, wo jeder weiß, wer er ist, sich dort zu verstecken. Aber trotzdem hat man noch alle anderen Vorteile wie Umgehen von Zensur und so weiter.
Genau.
Das kommt aber auch mit einem massiven Geschwindigkeitszuwachs. Also das ist wirklich signifikant, was da rumkommt bei.
Also gerade wenn das Webseiten oder was mit vielen kleinen Dateien sind, Icons, was auch immer, merkt man das wirklich.
Genau. Dann zum vierten Punkt noch was. Ansonsten würde ich den fünften kurz versuchen zu erklären. Der fünfte ist ein Versuch, ein Problem der Zukunft zu lösen. Und zwar das Erkennen von den Guards, also quasi den Eintrittsservern ins Tor-Netzwerk. Das haben wir ja vorhin schon mal erklärt, dass es da verschiedene Taktikänderungen bisher schon gab. Es zeichnet sich eine dritte Taktikänderung ab. Nochmal zusammenfassend, die erste war, dass man regelmäßig den Guard wechselt. Das heißt, jedes Mal einen anderen Eintrittspunkt ins Tor-Netzwerk nimmt. Das hat den Charme, dass es sich schwieriger zensieren lässt und man nicht nur über einen Server kommuniziert mit dem Tor-Netzwerk. Hat aber den Nachteil, dass man quasi, wenn es viele Guards gibt, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass man irgendwann mal mit seinem Fehler, mit seinem boshaften Guard auch an Leute rankommt. Also beziehungsweise eine weitere Schwelle oder eine weitere Zwiebelschale abschält an dem Sicherheitskonzept von Tor. So dass man dann zum Beispiel mit anderen Sicherheitslücken zusammen versuchen könnte, die Leute zu de-anonymisieren. Gut, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, dass man wie auch jetzt lange denselben Guard behält. Also lange ist dann eine Zeitspanne, die man entweder selbst bestimmt oder um die sich der Klient kümmert. Da muss man aktiv selber nichts einstellen.
Also standardmäßig sind das 1 bis 3 Monate.
Okay. Oder halt bis zu dem Punkt, wo ich auf jetzt neuen Guard drücke.
Ja.
Kann man ja unter anderem haben wollen, wenn zum Beispiel der eine gerade nicht mehr geht oder so. Weil der Admin der Firewall doch mitgekriegt hat, dass man über den kommuniziert. Und das neue Konzept ist das sogenannte Vanguards Proposal. Wer sich da genauer drüber informieren möchte, sollte das mal googeln. Im Wesentlichen kann man sagen, dass es darauf hinausläuft, dass man verschiedene Gruppen von Guards benutzt, dass man also innerhalb der Gruppe hin und her springt oder man dann nach einer gewissen Zeit, keine Ahnung, 11 Stunden, dann die nächste Gruppe benutzt und dadurch schwerer vorhersagbar wird. Hängt alles auch mit den Sachen zusammen, dass man dieses Global Shared Secret hat und so weiter. Also ist ein Problem der Zukunft, wo es sich gezeigt hat, dass es da bestimmte große Vereine Interesse dran haben, aber bisher ist noch kein Hack bekannt, der das wirklich effektiv ausnutzt, ohne dabei aufgefallen zu sein. Weil das Tor-Netzwerk wird ja auch gemanagt und kann dann auch solche Nodes, die sowas versuchen, halt auch gut rausfiltern.
Genau, und bei der ganzen Entwicklung dieses Features haben die Tor-Entwickler auch sehr viel mit vielen Menschen quer über den Globus verstreut geredet, wie lange bei denen zum Beispiel es dauert, bis die Polizeibehörden oder andere Behörden vor der Tür stehen und haben da so eine Dauer rausgefunden und die dann halt in Tor implementiert.
Also ich hörte was von 11 Stunden oder sowas, aber das ist, wechselt immer mal wieder so.
Ja, es braucht halt eine gewisse Zeit, bis die Behörde überhaupt erstmal rausgefunden hat, was ich tue. Dann müssen die eventuell zu meinem Internetanbieter gehen, sagen, hier, den möchten wir gerne überwachen. Dann muss genau. Der das erstmal bei sich anschalten.
Aber auch dann ist es ja wieder nur eine Schale des Zwiebelprinzips. Also genau. Man muss halt mindestens eine haben, die noch funktioniert und man hat halt mindestens 3, die angeknabbert werden müssen, bevor es Probleme gibt. Gut, ich würde sagen, wenn keine Einwände sind, würden wir nochmal eine Musik hören und dann fassen wir das Ganze nochmal zusammen und versuchen euch dazu zu motivieren, Tor zu benutzen. Bis gleich.
Wieder da. So. Ja, warum macht man jetzt eigentlich Tor noch? Also was ist unsere Motivation? Und ein Punkt, den wir hätten vielleicht am Anfang noch ein bisschen mit ausschmücken sollen, Anonymität versus Verschlüsselung. Verschlüsselung ist im Prinzip, wenn ich mache, dass Leute nicht mitbekommen, was über meine Leitung geht. Sei es mein Telefon, sei es mein Internetanschluss. Das heißt, es macht keinen Sinn, meine Bankverbindung sozusagen anonym zu machen, weil meine Bank will wissen, wer ich bin, ansonsten rückt sie kein Geld raus. Aber es soll natürlich niemand mitbekommen, was ich da drüber schicke, also was ich überweise, wie meine Zugangsdaten sind und so weiter. In dem Moment muss ich den Inhalt meiner Kommunikation verschlüsseln.
Das ist vor allen Dingen interessant, wenn man gerade in einem freien WLAN ist oder genau. In einem offenen WLAN im Café, dann soll der Nachbar am Tisch nicht mitkriegen, wie ich mit meiner Bank kommuniziere, was da an Kontoständen überfliegt oder an Überweisungen und sowas.
Genau. Oder auch einfach Login-Daten, also Passwörter und so weiter. Das sollte halt alles schön verschlüsselt sein. Anonymität hat mittelbar was mit Verschlüsselung zu tun, aber bei Anonymität geht es hauptsächlich darum, die ganzen Metadaten zu verstecken bzw. gar nicht erst anfallen zu lassen.
Das heißt, im öffentlichen WLAN würde der Nachbar am Tisch nicht mal wissen, dass ich mit einer Bank rede.
Genau.
Wenn ich das aber nur verschlüssel, weiß er genau, dass ich mit der Sparkasse, der Commerzbank oder mit wem auch immer rede. Er weiß aber nicht, was. Und das ist der große Unterschied. Also nicht zu wissen, ob oder nicht zu wissen, was, ist der Unterschied zwischen Anonymität.
Genau. Anonymität ist sehr oft nur mit Verschlüsselung erreichbar, aber ich kann natürlich auch Anonymität kaputt machen, indem ich in meiner Verschlüsselung zum Beispiel meinen Klarnamen an irgendjemanden schicke, der das am Ende auseinander nimmt. Und damit, also Anonymität hat sehr viel auch mit Verhalten zu tun, da hilft weder Verschlüsselung noch Tor, hatten wir schon gesagt.
Und warum ist es wichtig, anonym zu sein? Weil gewisse amerikanische Geheimdienste, Militärs, große nordatlantische Militärbündnisse oder sowas, ihre Drohnen losschicken, halt basierend auf Metadaten. Also das heißt, den Luxus, den wir in Deutschland haben, dass das bei uns eher selten passiert, ist halt etwas, was in anderen Ländern durchaus vorkommen kann, dass wenn man das falsche Telefon benutzt oder die falsche Webseite besucht oder aus Versehen doch seinen Klarnamen benutzt, dass dann bestimmte staatliche Organisationen einrücken oder es halt am Himmel anfängt zu suchen und man dann nicht mehr viel danach mitbekommt.
Oder ich vielleicht einfach nicht möchte, dass jemand mitbekommt, mit welchen Ärzten ich telefoniere.
Oder Beratungswebseiten aufrufe. Es kann ganz banale Gründe haben. Man muss nicht Osama Bin Laden sein, um Anonymität zu brauchen, sondern eigentlich braucht es jeder.
Genau. Und damit jetzt die Überleitung zu der Frage, warum wir in dieser Runde Anonymität benutzen mit dem Tor-Browser. Ich weiß nicht, wer möchte anfangen? Simon vielleicht? Warum benutzt du Tor oder Onion Services?
Also einmal, um eben anonym Webseiten besuchen zu können, wie wir ja schon die ganze Zeit erzählt haben. Und dann gibt es noch ein weiteres interessantes Nutzungsfeld. Zum Beispiel, wenn man mit Rechnern kommunizieren will, die sich nicht einfach so im Internet befinden, sondern die sich zum Beispiel in einem privaten Netzwerk, also zum Beispiel zu Hause befinden. Die sind ja meistens nicht durch eine öffentliche Adresse erreichbar. Und das kann man sozusagen umgehen, indem die sich im Tor-Netzwerk befinden und man dann auf diesem Weg die erreichen kann.
Das heißt, man muss sich dann aber die relativ lange Onion-Adresse merken, um an seinen Dienst ranzukommen. Richtig?
Ja.
Okay, aber das ist was, was man wahrscheinlich durch entsprechende Einträge in Hostfiles oder Textdateien oder sowas hinbekommt.
Das ist ein technisch gelöstes Ding über Bookmarks, was auch immer.
Ah, stimmt, Bookmarks, ja.
Ja.
Alex, warum benutzt du Tor?
Also bei mir läuft aller Internet-Traffic, außer das, was ich an Ausnahmen definiert habe, über Tor. Also ist bei mir der Default-Dienst, einfach um anonym zu bleiben. Also ich möchte weder, dass mein Internet-Provider weiß, wo ich bin, noch dass die Webdienste wissen, wo ich herkomme und so weiter. Also mitunter ist das mal auch manchmal ganz interessant zu sehen, was die Webseiten einen anzeigen, wenn man über einen Tor-Server aus, keine Ahnung, Schweden kommt. Das ist mitunter auch schon mal einfach Realitätsabgleich. Es geht einfach um, ich brauche jetzt nicht die Anonymität, weil ich irgendwas tue, was irgendwem, wie soll ich sagen, aufstoßen könnte, sondern mir geht es hauptsächlich darum, dass ich einfach wenig Datenspuren hinterlassen will. Das ist so meine Hauptmotivation. Und das Zweite, was ich mache, auf jedem meiner Systeme, egal ob das mein Notebook ist, ob das Server sind, mache ich überall einen Hidden Service drauf, wo ich über SSH rankomme. Das heißt, ähnlich wie die Windows-Leute kennen das vielleicht vom TeamViewer, ich kann durch eine gesperrte Firewall auf meine Geräte zugreifen. Ich brauche keine, wie soll ich sagen, Internetadresse, keine Portfreigabe, kein nichts, um notfalls an ein System ranzukommen.
Du musst ja nur merken, wie die Onion-Adresse ist.
Genau, aber mein Terminal-Programm merkt sich das. Man kann da auch über Aliases in der Shell arbeiten und. Gibt es viele Sachen, die man machen kann.
Ausnahmen für die Onion-Service, also Ausnahmen für die Benutzung von Tor sind wahrscheinlich lokale Sachen. Also keine Ahnung, wenn man mal ein Blatt Papier druckt übers Netzwerk oder sowas, das geht wahrscheinlich nicht übers Tor-Netzwerk. Oder hast du auch den drin?
Nee, aber das ist mal eine interessante Frage, ob man das hinbekommt. Aber
ja, Raspberry Pi davor hängen, ja, der halt das dann durch das durchroutet oder so. Also ja, hinkriegen würde man das
schon. Ja, ist die Frage, ob man das möchte. Aber ich muss sagen, es hat mir schon so oft geholfen. Ich habe irgendwo auf Arbeit einen Pfeil vergessen, mir aufs Notebook zu ziehen oder abzuspeichern. Oder ich sitze gerade irgendwo und merke, jetzt ist hier ein ganz, ganz wichtiges Update durchgekommen. Das möchte ich mal noch auf 20 Servern oder auch auf meinen Notebooks oder so haben, wo ich gerade nicht mal weiß, in welchem Netzwerk die genau stecken. Sind sie bei mir zu Hause? Habe ich sie bei meinen Eltern? Und. Also es ist eine schöne Sache, um transparent, ohne großes Generv auf Systeme zu kommen.
Okay, Textfile, du oder ich, wer darf zuerst erzählen, warum man Tor benutzt?
Ich fange an.
Alles klar.
Also bei mir, ich habe jetzt auch angefangen, meine Geräte mit Onion-Services zu versehen, auch damit ich halt auf die Rechner, die bei mir zu Hause stehen, drauf kann, egal wo ich bin. Und angefangen, Tor zu nutzen, habe ich eigentlich damit, weil es ist Blödsinn, wenn nur Journalisten und Regimeverfolgte das benutzen, sondern es muss halt auch die breite Masse benutzen. Ich fühle mich als Teil der breiten Masse, also habe ich angefangen, Tor zu benutzen. Und ansonsten ist es auch eine sehr interessante technische Sache, die ich mir angucken wollte.
Schade, das sind nämlich in der Tat genau die Gründe, warum ich das auch mache. Also ich möchte einfach anderen Leuten ermöglichen, anonym im Internet unterwegs zu sein und benutze deswegen Tor und betreibe auch deswegen eine Middlenode, damit man halt frei, weiter, schnell durchs Internet kommt und bezahle dafür gerne den Traffic und die Servermiete etc. Gut, kommen wir zu den bald anstehenden Terminen und Geschichten.
Also es gibt irgend so ein komisches, exotisches Fest, Weihnachten?
Ja, Weihnachten, irgend so ein Heidenkult hat sich da an. Nee, aber da war doch ein größeres Fest kurz danach sagen, oder währenddessen irgendwie. Also
irgendwie. Hab gehört, in Leipzig ist da was.
Leipzig, ja. Der Stern steht neuerdings über Leipzig.
The Gathering.
Der WS2812B-Stern steht jetzt über Leipzig. Du wirst wissen, wovon ich rede. Nein, Spaß beiseite. Der Chaos Communication Congress findet statt. Nicht mehr in Hamburg. Das heißt, gerade wir Sachsen können froh sein, weil wir nicht mehr so weit fahren müssen. Beziehungsweise das TCH wurde renoviert, deswegen jetzt die neue Location, die als einzige scheinbar in der Lage ist, mehrere tausend Nerds zwischen Weihnachten und Neujahr zu beherbergen.
Das ist die Messe Leipzig. Dort wird vom 27. bis 30. Dezember, wie gewohnt, der Chaos Communication Congress stattfinden.
Der wievielte ist mittlerweile?
34.
Das ist der 34. Jedes Jahr einer.
Und wir haben leider eine schlechte Nachricht. Wenn ihr noch kein Ticket habt, kriegt ihr wahrscheinlich auch keins mehr. Denn leider ist der Kongress schon wieder ausverkauft. Aber es gibt da noch den Chaos Everywhere. Was ist das?
Da geht es darum, dass es wahrscheinlich sehr viele Menschen gibt, die Interesse am Kongress haben, aber halt nicht hinfahren können, sei es, weil sie dieses Heidenfest bei ihrer Familie verbringen müssen, dürfen oder keine Karte mehr bekommen haben oder sie gerade kein Geld haben, aus Syrien anzureisen und der Fußweg doch langsam etwas knapp wird. Deswegen ist in sehr vielen Hackspaces und Chaos-Treffs, die nehmen dann das veröffentlichte Programm vom Kongress, zeigen es im Hackspace, machen dort einen kleinen Kongress lokal.
Wie zeigen die das?
Die meisten Vorträge auf dem Kongress werden aufgezeichnet und direkt auch live gestreamt.
Das heißt, man kann auch von zu Hause zugucken?
Genau, zumindest die Vorträge.
Man kann auch übers Tornetzwerk zugucken, kann ich nur mal nochmal vorschlagen.
So, ah, noch besser.
Gibt es da schon einen Onion-Service?
Ja, media.ccc.de. Also gibt keinen Onion-Service, aber wahrscheinlich gibt es auch Media.cc auf Onion. Weiß ich nicht genau, müsste man mal gucken. Vielleicht ist das noch ein Incentive für die Macher von Media.cc. Aber man kann auf jeden Fall live mit dabei sein, auch wenn man nur zu Hause ist und kein Ticket mehr bekommen hat.
Genau. Dann in Dresden. Die Dresdner wollen eine Vertretung auf dem Kongress haben.
Nein, nicht die Dresdner, die Sachsen und die Tschechen. Und wir sind ein Riesen-Assembly, was nur noch darauf wartet.
Anhaltiner wollen da, glaube ich, auch irgendwie, genau weiß ich nicht.
Alles, was sich zu uns zugehörig fühlt, soll bitte sich anmelden auf dem 34C3-Wiki unter dem Chaos Zone Assembly. Sind Member gesucht, sodass wir da einen schönen großen Platz kriegen und wir zusammen eine schönes Areal aufbauen können, was aus Überdachungen, aus Couches, aus Tischen, aus Sitzsäcken, aus Lichtern, aus
coolen Leuten. Ja, die kommen dahin.
Ja, okay, ein, zwei coole Leute sind definitiv auch mit dabei. Und Kinderlöten und self-organized Sessions und Coding und Capture the Flag und den ganzen anderen Kram. Und oh mein Gott, die Zeit läuft uns weg. Wer möchte noch was sagen?
Kinderlöten macht gerade ein komisches Bild bei mir im Kopf.
Nein, wir löten mit Kindern. Wir lassen nicht Kinder löten, aber nur wenn sie wollen. Sie müssen nicht. Und okay. Eltern dürfen mitlöten und so weiter.
Okay, okay. Ja, Chaoszone hieß das?
Chaoszone auf dem 34C3-Wiki. Bitte anmelden, sich als Member eintragen und gerne sich beim Chaos Computer Club Dresden melden, sodass wir zusammen was Cooles aufbauen können, denn wir sind gerade dabei zu planen.
Oder eurer anderen lokalen Entität.
Gut, vielen Dank. Bis nächsten Monat.
Alles klar, gute Nacht.
Benutzt Tor!